Ja, Alexander Hirsch, Pastor in der, einer der Pastoren, muss ich seit vorletzten Sonntag sagen, den Matthias ordiniert haben, der auch hier ist. Leitender Pastor in der Ansgarkirche in Marburg. Ich will euch zum Einstieg zeigen, was unsere Gemeinde am 3. Januar dieses Jahr, 3. Januar 2016, von mir zu sehen bekommen hat. Und das war so ähnlich wie jetzt, nämlich, wie heißt das, auf den Schirm, ja? Guten Morgen, ihr Lieben. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr, Gottes Segen zum neuen Jahr und einen gesegneten Gottesdienst natürlich. Ich melde mich hier aus Chios in Griechenland, wo ich seit ein paar Tagen bin, in einem internationalen Team, das hier ist, um den Flüchtlingen zu dienen, die hier an der Küste Europas ankommen, in erbärmlichen Schlauchbooten mit Schwimmwesten, die zum Teil sich voll Wasser saugen und untergehen. Und wir sind hier, um diesen Menschen zu dienen. Regierung, UNO, EU sind hier irgendwie nicht vorhanden. Und am Strand stehen Freiwillige aus aller Welt, die diese Menschen mit trockenen Sachen versorgen, ihnen was zu essen geben und ihnen ein bisschen die nächsten Schritte zeigen zur Registrierung und wie es dann weitergeht. Ja, ich bin ein bisschen müde jetzt. Es ist hier 8:30 am Sonntagmorgen. Bei euch eine Stunde früher und ich bin seit 23 Uhr mit einer Kollegin unterwegs. Wir patrouillieren die Küste im Nordosten der Insel, um Ausschau zu halten nach Booten. Bei uns ist heute niemand angekommen. Im Süden hat es wohl ein paar Boote gegeben. Letzte Nacht sind hier 30 Boote angelandet auf der Insel mit jeweils ungefähr 60 Leuten. Wir waren zum Teil dabei, diesen Menschen zu helfen. Ich freue mich sehr über die Jahreslosung für unser neues Jahr. Da sagt Gott in Jesaja, ich will euch trösten, wie ein seine Mutter tröstet. Und ich wünsche euch, dass ihr diesen Trost erfahrt in diesem Jahr. Aber ich wünsche uns auch, dass wir sehen, wie viele Menschen auf dieser Welt unterwegs sind, die noch in ganz anderer Weise diesen Trost brauchen, die wirklich trostlos irgendwo unterwegs sind, jetzt sich gerade durch Mazedonien, durch den Schnee schleppen, in Libanon, in Flüchtlingslagern sitzen oder wo auch immer Not leiden. Jesus hat gesagt, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und ich wünsche mir, dass dieses neue Jahr ein Jahr wird, wo wir uns von seiner Barmherzigkeit leiten lassen. Diese geringsten Brüder, die gibt es nicht nur hier am Strand von Chios, sondern die finden wir überall. Und lasst uns ihnen in der Liebe Jesu begegnen. Ich freue mich da, mit euch gemeinsam unterwegs zu sein. Jetzt bin ich gerade hier, aber in ein paar Tagen komme ich auch wieder nach Marburg. Und ich freue mich auf das neue Jahr mit euch. Gott segne euch, alles Liebe. Tut mir leid, dass ich beim Bistrodienst nicht helfen kann, lieber Hauskreis, aber ihr schafft das. Hier läuten die Glocken und ihr feiert jetzt Gottesdienst. Wunderbar. Gott segne euch.
Ja, Wunder der Technik, wie das heute geht. Dann über Dropbox irgendwie habe ich ein WLAN gefunden und ja, 10 Tage Chios, das war mein Jahreswechsel. Ich hatte so nach Weihnachten, kann man als Pastor meistens ein bisschen ruhig angehen lassen. Das war dann sehr plötzlich sehr anders. Ich hatte in der Zeitung gelesen von Studentinnen aus der Uni in Marburg, die nach Lesbos, das ist die Nachbarinsel, unterwegs waren. Und ich habe das erstmal so gelesen, wie man sowas liest. So, oh, finde ich ja toll, was die da machen und weiter, ne? Und ein paar Tage später, ich habe noch was gehört über Griechenland, hat mich das wie ein Hammerschlag getroffen, diese Gewissheit, du bist gefragt. Nicht nur damit gut zu finden, ja, wir finden ja immer alles gut, sondern selber zu gehen. Und ja, ich war 10 Tage da, ich habe ein bisschen hier beschrieben, gerade schon, was ich dann unter anderem gemacht habe. Wir haben auch viel einfach in der Kleiderkammer Klamotten sortiert und so weiter. Und ein bisschen mit angepackt, was faszinierend und erschreckend war, die Situation, die man dann findet. Es klang hier an, der Staat war, also sei es der griechische oder sei es auch die EU, war im Prinzip nicht existent. Große NGOs, Hilfsorganisationen, die man da erwartet, gab es nur in sehr begrenztem Maß. Die wesentliche Arbeit wurde getan von freiwilligen Helfern, häufig so 20, 21-jährige Studentinnen, irgendwelche Leute, die Zeit hatten und angepackt haben und sich da reingehängt haben für Tage oder Wochen oder manche Monate, manche Lebenskünstler, so manche so Berufsprotestierer aus dem linken Spektrum, sehr viele unterwegs, so vegan und Kettenraucher, das hat mir nicht ganz eingeleuchtet, das Konzept. Aber es hat mich inspiriert. Wir können über den Humanismus reden und auch zu Recht manches kritisch sehen und das Gutmenschentum und so weiter. Aber einfach mal zu sehen, hier sind größtenteils junge Leute, die sich wirklich mächtig reinhängen und die Welt nicht komplett auf den Kopf stellen, aber für konkrete Menschen konkret Dinge ändern, wo ich auch oft dann schon mich engagiere, indem ich auf Facebook irgendwas poste, die einfach anpacken. Das hat mich, und mit ihnen Seite an Seite zu arbeiten, wir haben über bestimmte Themen dann nicht diskutiert, wir hatten auch genug Arbeit, aber das hat mich enorm inspiriert, einfach diese Liebe zu sehen, die Menschen, die Jesus nicht kennen und ein paar, die Jesus kennen, waren wenige, da reingeben. Das war der Hammer. Und da rede und denke ich ein bisschen anders über meine Mitmenschen, muss ich sagen. Eine Lektion. Ich habe auch die Müdigkeit gesehen, gerade wenn du Jesus nicht kennst und alles auf deinen Schultern liegt. Ja, dann kommst du nur so weit. Aber trotzdem, ich will das einfach ehren, was Leute da, und erst recht die Einheimischen, die darf man nicht vergessen. Man kann über die griechische Regierung irgendwelche Meinungen haben. Aber zu sehen, wie viele Leute, die selber wirklich mit beiden Beinen in der Krise stehen, sich über Wochen und Monate reinhängen für Menschen, die buchstäblich auf ihren Stränden landen. Stellt euch vor, an der Alster oder in der Elbemündung würden Nacht für Nacht 10, 20, 30 Boote mit jeweils 60, 70 Leuten ankommen. Es war erschütternd zu sehen, dass wie wenig da lief. Eben, also man geht immer so davon aus, wenn man hier aufgewachsen ist, da gibt es doch irgendwer ist zuständig und irgendwer kümmert sich. Ja, es gab irgendwo ein Lager, wo die Leute registriert werden, aber wie die vom Boot da hinkommen und wissen, dass sie da hinkommen sollen und so weiter. Es kamen Leute völlig durchnässt an, die alles verloren haben. Eine Nacht hatten wir 3 schwangere Frauen. Die eine bekam dann am Strand noch Wehen. Das Ganze war im Anfang Januar. Das ist auch in Griechenland kalt. Also ich war das erste Mal in Griechenland am Strand und es hat geschneit. Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Also es fehlt am nötigsten. Und dann hat mich aber auch enorm ermutigt zu sehen, was möglich ist. Also als ich da war, zu meiner Zeit, will ich ja schon fast sagen, waren da vielleicht 60 Volunteers, also die nicht über eine Organisation da waren, auf eigene Faust Spenden im Freundeskreis gesammelt, die mitgebracht und dann irgendwie zusammengeschmissen, sich privat vor Ort irgendwie dann koordiniert über WhatsApp und so weiter. 60 Leute haben fast die gesamte Infrastruktur dann aufgestellt, was die Erstversorgung angeht. Wir haben da eine Leitstelle aufgebaut und so weiter. Also es war der Hammer. Das ermutigt mich für unsere Gemeinden. Ja, was wenige Leute, die ein klares Ziel haben, eine klare Mission, bewegen können tatsächlich. Und wie viel mehr in der Kraft Jesu. Wir haben da viel gemacht. Ich habe wenig gedacht, ja, ich gehe da mit Jesus hin, klar. Ich glaube auch, dass Jesus mich gerufen hat, dahin zu gehen. Wie wird das sein, wenn ich da auftauche als Christ, als Pastor und so? Ah ja, du bist Pastor, ja, interessant. Ah, Priester hatten wir noch nicht. Habe ich gesagt, wird es ja Zeit. Aber viel Gespräch gab es dann nicht. Ja, es gab so viele schräge Vögel da, das fiel dann auch nicht weiter auf. Aber ich konnte mit Jesus da sein. Und ich konnte ein Segen sein. Ich gehörte da schon zu den älteren, ein bisschen gesetzteren Herrschaften. Und ich war mit einer Frau unterwegs, es war ihr letzter Tag. Und sie war voller Anspannung, was sie alles nicht geschafft hat. Ja, und sie wollte noch so viel mehr erreichen. Und sie war so frustriert über alles, was nicht geht. Und sie wollte Milch ins Flüchtlingslager, Babymilch bringen. Das war irgendwie nicht möglich, wurde nicht erlaubt. Und seltsame Dinge, die man auch nicht versteht. Und ich konnte sie dann rumfahren den ganzen Tag und sie mal wieder ein bisschen runterbringen und irgendwann sagen, hey, ich weiß gar nicht, was du glaubst. We haven't had that conversation, haben wir gar nicht drüber geredet. Aber weißt du was, ich würde jetzt gern für dich beten. Und ihr kennt das vielleicht, wenn euch einer anguckt, dann mit feuchten Augen und sagt, ja, mach das mal. Und 2 Monate später schrieb sie mir, bedankte sich nochmal für das Gebet und ich vertraue darauf, dass Jesus ihr nachgeht und dass einfach da, wo ich hingehe, ja, Jesus in mir hingeht und ich ein Segen sein konnte. 2 Dinge, ich will das gleich auf eine breitere Basis stellen, meine Erfahrung. Ich will hier nicht nur meine Urlaubsdias zeigen. Eine Sache, also die mir fast peinlich, also die mir schon peinlich war, denn ich habe viel davon erzählt, einfach weil ich dieses Thema auch pushen will. Aber was mir dann ein bisschen peinlich ist, ich bewundere das so. Leute sagen mir Leute, das ist so mutig. Ich sage, hör mal, ich bin nach Griechenland gefahren. Okay, ich bin über Istanbul geflogen, eine Woche später hat es da auch geknallt und so, aber das ist, andere fliegen nach Mallorca, so, ne? Das ist jetzt nicht, ich war nicht im Sahel irgendwo unterwegs. Und vor allem andere Leute fahren mit Frau und Kindern, zum Teil mit Neugeborenen, weil sie die Not so treiben, im Schlauchboot übers Mittelmeer und laufen zu Fuß über den Balkan in ein paar Schuhen, ein paar Socken. Und dann erzählt man mir, das ist ja mutig, dass du da mal hingefahren bist, ein bisschen Altkleider sortiert hast. Also da müssen wir wirklich schauen, was ist los in dieser Welt. Und das andere ist, was mir in den Begegnungen, die ich dort hatte, und das kann jeder, glaube ich, teilen, der Flüchtlingen begegnet ist. Irgendwann zwischendurch, man ist in diesem Modus, ich helfe jetzt hier diesen armen Menschen, und plötzlich merkst du, du kannst eigentlich in den Spiegel gucken. Ich saß mit meinem Freund Shadi beim Kaffee aus Syrien, er erzählt mir von seiner Familie und so, und plötzlich dachte ich, Mensch, wir könnten hier auch die Seiten switchen. Ja, ich könnte auch der Flüchtling sein und erzähle ihm und er gibt mir einen Kaffee aus und so. Oder ich saß auf der Fähre dann zurück in die Türkei, von wo ich nach Hause geflogen bin, habe mir die Leute angeguckt, die da auf Deck saßen, gesagt, hier soll Großvater und junges Paar und keine Ahnung, wir könnten auch in einem Schlauchboot sitzen. Das ist eigentlich, also menschlich gesprochen, völlig beliebig, wer auf welcher Seite ist. Und das ist, man soll seine Leiter nicht kritisieren, aber wer zu uns kommt, sind keine Flüchtlingsströme, sondern wer zu uns kommt, sind Menschen. Und ich glaube, das müssen wir sehen. Und dann führen wir manche Diskussionen auch anders. Ich weiß, wie du es meinst, Bruder. Okay, wir sind hier auf einer Konferenz, Leben in Christus. Und der Alex war in Griechenland und deshalb musste er hier von Flüchtlingen erzählen. Oder was ist jetzt, wie passt das jetzt hier zusammen? Ich glaube, es hat was mit unserer Freiheit zu tun. Wir haben gehört, was Christus getan hat für uns. Und wer wir sind in ihm. Dass wir eine neue Identität haben. In Christus sind wir frei von der Macht der Sünde. Ja? Wir sind frei vom Fluch des Gesetzes, sagt Paulus. Wir sind frei von Performance-Druck, von Perfektionismus. Und ich rede jetzt gleich ein bisschen übers Tun, aber hört das bitte nicht dann auf dieser religiösen Schiene wieder. Ja? Alles, was bisher gesagt wurde, gilt. Setze ich jetzt als bekannt voraus. Amen. Wir sind in Christus auch frei, davon, um uns selbst zu drehen. Um unsere Sorgen, unsere Befindlichkeiten, die großen und die kleinen. Wir sprechen immer von den läppischen Sorgen. Es gibt ja auch richtig große Sorgen. Ja, das geht ja nicht immer nur um den Parkplatz. Aber wir sind frei davon, da drum zu drehen und da festzuhängen. Diese Schallplatte, die einen Sprung hat. Die Älteren kennen das noch, ne? Diese schwarzen. Aber da reden wir davon, wovon Jesus uns frei gemacht hat. Und das andere, da hat Konrad auch schon davon gesprochen, das andere ist das, okay, wofür sind wir denn befreit? Das ist ja so, okay, du bist jetzt, ihr kennt diese Filme, wo am Anfang einer aus dem Knast entlassen wird. Und der Bus setzt ihn dann irgendwo vor irgendeinem Diner ab, so, und er hat seine Plastiktüte. Okay, was denn jetzt? Ich bin jetzt frei von der Haft, aber wofür bin ich frei? Und das ist die große Frage. Wir sind frei dafür, ein Leben in Anbetung zu führen, ja? In der Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater zu sein. Wow. Aber wir sind auch frei, wie ihr das in eurer Gemeindevision hier, die Hamburger, formuliert haben, Leben weiterzugeben. Wir empfangen das Leben. Und wir dürfen übrigens immer wieder neu empfangen. Das ist nicht okay, das war jetzt und jetzt muss das reichen. Aber wir sind berufen und befreit, Leben weiterzugeben. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Und im Leben in Christus geht es nie darum, ich sage, ich und mein Jesus. Und wir zwei, wir haben es so schön. Ja? Mich macht das ein bisschen nervös. Es gibt so Sprachgebräuche, Sprachformen, die sich dann so eingependelt haben. So mein persönlicher Retter. Er ist für mich ganz persönlich gestorben. Ja, also Amen, stimmt. Ne? Als Jesus am Kreuz hing, hat er an dich und noch besser an mich gedacht. Und das ist alles richtig, aber die Bibel spricht immer davon im Plural. Er ist für uns. Deshalb feiere ich Abendmahl nicht in meiner stillen Zeit, allein zu Hause. Solltest du auch nicht. Wenn du in Nordkorea im Gefängnis sitzt, einzelhaft, dann darfst du das machen, aber sonst in Gemeinschaft. Er stellt, und dann wundere ich mich, dann kommt dieser komische Friedensgruß. Ja, ich bin gerade so schön beim Herrn, und dann soll ich da wildfremden Leuten irgendwie gratulieren oder so. Genau. Jesus stellt dich in die Gemeinschaft, und nicht nur in die Gemeinschaft mit den anderen in der Gemeinde, das geht ja noch, du kannst ja Gemeinde aussuchen in Deutschland, sondern in diese Welt hinein, in diese Gemeinschaft von Menschen in dieser Welt. Okay? Und dann fange ich an zu schauen, was ist denn da los? Und Christus ist in dieser Welt am Werk. Und wenn ich in Christus bin, dann kann ich nicht so gut zu Hause bleiben. Wo ist Christus? Wo finden wir ihn? Wie kommt das mit dem Flüchtlingsthema zusammen? Ja, die Spur deutet sich an. Was uns oft nicht, ja, wir lesen die Bibel und wir sind halt, die meisten von uns, ziemlich sesshaft. Und dann übersehen wir vieles. Ist dir das aufgefallen? Wenn du in eine bestimmte Lebenssituation reinkommst, dann fallen dir Dinge erst auf. Also wenn du schwanger bist oder ja, jemand Nahestehendes schwanger ist, siehst du plötzlich überall schwangere Frauen. Oder so. Ne? Oder wenn du dir irgendein ausgefallenes koreanisches Auto kaufst, was du vorher noch nie gehört hast, dass das gibt, siehst du die Dinger plötzlich überall rumfahren oder so. Und umgekehrt eben nicht. Hat es eine interessante Studie gegeben, da wurde das Gleichnis vom verlorenen Sohn angeschaut, und zwar in verschiedenen Kulturen. Wie lest ihr dieses Gleichnis? Da wurde die Geschichte gelesen und dann sollten die Leute aufschreiben, woran sie sich erinnern. Und die Leute im Westen, das war völlig USA, war das, glaube ich, Europa, ganz klar, okay, persönliche Schuld und er hat es versaut und Geld, das haben die Leute sich gemerkt. Leute aus anderen Teilen der Welt, bei denen ist eine Sache hängen geblieben, die ihr vielleicht schon längst vergessen habt, es kam eine Hungersnot übers Land. Ja, wusstet ihr, dass da eine Hungersnot vorkommt? Ja, okay, das ist so ein Trick im Plot. Ja, man braucht das irgendwie, damit der jetzt dann wieder, ne, nachdenkt. Aber das ist das, wo andere Leute hängen bleiben. Weil das was ist, was dann sehr geläufig ist. Und sagt, okay, ich weiß, was das bedeutet. Ich weiß es nicht. Und ich kann es nachlesen oder so. Aber und ist euch aufgefallen, wie voll die Bibel ist von Geschichten von Migration und Flucht? Das ist eigentlich das Migrationsbuch. Ich will das jetzt nicht alles mit euch lesen. Ich könnte wirklich buchstäblich von der ersten bis zur letzten Seite mit euch da durchgehen. Und ich habe es mit gebildeten Leuten zu tun. Ich nenne nur ein paar Namen. Also wir können mal anfangen mit Adam und Eva, die fliehen müssen aus dem Garten. Dann, wie geht das bei Kain weiter? Ich spule ein bisschen vorwärts. Noah, Abraham, mache dich auf, geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Jakob, Josef, der dann in die Sklaverei verkauft wird. Dann seine ganze Familie, die dann als Wirtschaftsasylanten nach Ägypten kommen und unter Mose dann wiederum ausziehen, andere vertreiben, Ruth, die ja als Ausländerin nach Israel kommt, David, der dauernd auf der Flucht ist, Jeremia, der irgendwo hin und her verschleppt wird, und Jesus selbst. Ja, der Engel sagt zu Josef, nimm das Kindlein eilend und zieh hinab nach Ägypten. Oder hinab. Und dann die ersten Christen werden aus Jerusalem vertrieben. Und das ist der Startschuss für die Weltmission. Die keine so glorreiche Geschichte eigentlich. Die nun zerstreut waren, predigten das Wort. Ein Paulus, der einen multikulturellen Hintergrund hat. Aus Tarsus in Zilizien, jüdisch, römischer Bürger, mehrsprachig. Ja, warum beruft Gott gerade ihn und nicht den Jakobus für die Heidenmission? Vielleicht hat er sich was bei gedacht. Barnabas aus Zypern, ein Levit aus Zypern, ja, der wiederum Paulus dann bei den Judenchristen in Jerusalem einführt. Gott hat sich was bei gedacht. Und so geht das weiter. Und zum Schluss heißt es, die Schätze der Nation werden in das neue Jerusalem gebracht. Also, überall sehen wir diese Erfahrung, diese menschliche Grunderfahrung. Und übrigens, ich habe mir vorgenommen, nicht ganz so politisch zu werden, aber wenn wir glauben, dass wir darüber entscheiden, ob es Migrationsbewegung geben soll oder nicht, dann kannst du auch überlegen, wie du entscheidest, ob in Hamburg im Sommer die Sonne scheint und wie lange. Ja? Also das ist eine der Konstanten in der Menschheitsgeschichte, dass es große Migrationsbewegungen gegeben hat. Und die sind im Prinzip wie Ebbe und Flut. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Du kannst irgendwelche Zäune aufstellen, dann gehen die Leute drumherum oder drüber oder verhungern dahinter, aber du wirst das nicht ändern. Okay. Was sagt Gottes Wort? Gottes Wort sagt eine Menge auch, nicht nur, dass es die Leute gibt, dass es diese Situation gibt. Wir haben manchmal dieses Bild Israel irgendwie ziemlich nationalistisch, wir sind das auserwählte Volk und so weiter. Und Gott sagt diesem Volk eine Menge darüber, wie sie auch mit den Fremden umgehen sollen. Und ich will nur eine Stelle lesen in 3. Mose 19. Das ist das gleiche Kapitel, wo das Gleichnis der Nächste, dass das Gebot der Nächstenliebe zu finden ist. Und dann Vers 33. Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der Herr, euer Gott. Und 10 Gebote, wie fangen die an? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich geführt hat aus Ägyptenland, aus dem Haus der Knechtschaft. Also diese Erinnerung ist immer da. Mein Vater war ein Aramäer und so weiter. Haben wir in Israel ganz stark. Und dann, wollte ich noch mehr sagen, wo habe ich das? Haben wir einen Auftrag? Ja. Wir sind ein Volk auf der Wanderschaft. Jetzt habe ich den Faden wieder. Und das haben wir natürlich noch die geistliche Dimension. Ja, wir sind hier nicht zu Hause. This world is not my home. I'm just a passing through. Gibt es diese schönen alten Gospels? Und ich hoffe, wenn wir die singen, singen wir die nicht nach dem Motto, ich habe hier mit dem allen hier nichts zu tun und kümmere mich auch um nichts. Das wäre ein Missverständnis. Ich fliege dann irgendwann weg und wir haben hier einen Auftrag, aber wir wissen, dass das hier nicht unsere endgültige Heimat ist. Ja, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Woher wir erwarten den Herrn, den Retter. Und wenn wir uns mehr mit der Scholle verbinden als mit dem himmlischen Jerusalem, das kommt uns so irgendwie so ätherisch vor und unwirklich, aber das ist viel wirklicher. Wenn du guckst, wie Grenzen sich verändert haben über Jahrhunderte. Und wie schnell irgendeine Existenz, bürgerliche Existenz, sprich mit Leuten aus Syrien. Ja, das waren viele Leute aus dem Mittelstand. Plötzlich ist alles weg. Aber diese Identität, wir sind zu Hause im Himmel, wir sind zu Hause bei Jesus, egal wo wir sind, das ist fest. Und ich sage das meiner Gemeinde manchmal, hat sich noch keiner beschwert, aber die wissen auch, was wir an mir haben. Wenn deine Identifikation damit, dass du Deutscher bist, oder irgendwas anderes, ja, tiefer geht als deine Identifikation mit Christus. Das heißt auch, wenn deine Identifikation mit anderen Deutschen oder HSV-Fans oder keine Ahnung, was auch immer, tiefer geht als deine Identifikation mit anderen Christen. Ich würde sagen, da musst du Buße tun. Deine Identität ist in Christus. Und wir sind hier auch nicht zu Hause. Von daher sitzen wir in einem Boot. Etwas weiteres, was wir sehen in der Schrift, Gott ist ein Gott, der Gerechtigkeit liebt. So ein Thema, das ist meistens mehr so für den Kirchentag, aber es ist einfach biblisch. Ja? Also auch was in dieser Welt passiert, jenseits von Evangelisation, ist Gott nicht egal. Das heißt nicht, dass wir das immer herstellen können. Da kommen wir dann leicht in irgendwelche Utopien. Aber ich will nur mal was lesen. Das ist immer gut für Konferenzen und Festivals in Amos. Ja, kennt ihr Amos? Muss mal ein bisschen suchen. wo man den Amos findet. Daniel. Jawohl. Amos. Da sagt Gott zu Israel, was also toll fromm gelebt hat, aber es mit Themen wie sozialer Gerechtigkeit, mit den Armen, mit den Menschen in Not nicht so ernst genommen hat. Ich bin euren Feiertagen Gram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn ihr mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich keinen Gefallen darin und mag euch auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder, denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Keine Verdammnis haben wir von gehört, ne? Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Ihr Lieben, das ist Gottes Herzschlag. Es ströme das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Wir sollen als Christen aufpassen, dass wir nicht sagen, die und die politische Entscheidung ist jetzt genau der Wille Gottes. Da wird es ein bisschen heikel, ja? Einfach drei geisterfüllte Christen hast, die sich da durchaus nicht so ganz einig sind. Aber unser Gott liebt Gerechtigkeit. Amen. Und er will Gerechtigkeit sehen, auch in dieser Welt. Und das ist Teil unseres Auftrags. Das ist nicht unser ganzer Auftrag, da wären wir ziemlich verzweifelt. Aber es ist auch unser Auftrag. Und wir haben eine Perspektive, natürlich, die weitergeht. Wir sagen, auch da, wo menschliche Gerechtigkeit nicht herzustellen ist, bringen wir Menschen in Verbindung mit dem lebendigen Gott. Und auch das findet sich natürlich, das zieht sich durch. Und ich erinnere euch an vieles, was ihr schon wisst. Macht zu Jüngern, Panta ta etne im Griechischen, alle Völker, nicht alle Länder, sondern alle Volksgruppen, sollen Jesus kennenlernen. Ihr werdet Kraft empfangen, wow, Power, ja, ihr werdet Kraft empfangen, werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, Judäa, Samarien, bis an die Enden der Erde. Und dann sehen wir am Ende die große Vision vor dem Thron, Menschen aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen, Nationen, die das Lamm anbeten. Gott sammelt die Völker. Gottes Herz ist für Gerechtigkeit, Gottes Herz ist für alle Völker. Und unser Gott ist am Werk. Ja, das muss man geistlich sehen, habe ich hier gelernt. Und wir sind so leicht in der Gefahr. Wir sind so leicht in der Gefahr in Zeiten wie diesen, dass wir uns so in politische Diskussionen und gerade auch in Ängste, und ich habe immer gehört, man muss die Ängste und Sorgen ernst nehmen. Ja, wurde immer wieder wiederholt. Und ich habe bei Jesus was anderes gelernt, was man mit Ängsten und Sorgen macht. Ganz ehrlich. Was tut Gott? Er ist am Wirken. Ich bin im Studium konfrontiert worden mit der Situation im 1040-Fenster in der islamischen Welt. Tilman hat einiges davon gesagt. Und damals haben wir gehört, it's a tough job, but somebody's got to do it. Ja? Es passiert da nicht viel, aber wir brauchen Leute, die gehen. Also ein Dienst, wo du wahrscheinlich nicht viel Frucht sehen wirst. Die letzten paar hundert Jahre ist da nicht gesät worden. Also da muss erstmal einer säen, bevor man da auch eine Ernte kriegt. Sei da realistisch, aber geh diesen Weg, weil Jesus ruft. Okay, da muss man sich rufen lassen. Und viele sind gegangen. Wir haben gute Freunde, die da manches erlebt haben. Und das ist jetzt schon fast 20 Jahre her. Das ist krass. Und ich sage euch, und das sage ich mit voller Überzeugung heute. Ich habe das vor ein paar Jahren eher noch als Hoffnung gesagt. Aber ich sage das mit voller Überzeugung. Die Zeit für die islamische Welt ist gekommen. Amen. Die Zeit für die islamische Welt ist gekommen und ich habe Zahlen dafür. Also das ist nicht einfach nur jetzt nur ein Glaubens, versteht mich richtig, ja? Also, dass ich mir das wünsche oder sowas, sondern es passiert. Es gibt ein Buch, A Wind in the House of Islam, ist neu rausgekommen von einem Missionsforscher, der selber viel in der islamischen Welt gearbeitet hat. Und er hat geschaut nach Bewegungen hin zum Evangelium. Also Volksbewegungen. Das heißt nicht, dass sich einer bekehrt, sondern dass da, ich glaube, er erzählt mindestens 100 neue Gemeinden oder mindestens 1000 neue Gläubige. Das ist schon eine Hausnummer, das ist eine Bewegung nach dieser Definition. Und er hat das mal nachgeforscht, nach allem, was man wissen kann. Vom 7. Jahrhundert, also Mohammed, bis zum 18. Jahrhundert. Wie viele Bewegungen dieser Art hat es in der islamischen Welt gegeben? Null. Null. Vom 7. bis zum 18. Jahrhundert, also 1100 Jahre, ja? Im 19. Jahrhundert. Zwei. Irgendwo in Ostafrika, glaube ich, und weiß nicht wo noch. Im 20. Jahrhundert ist was in Bewegung gekommen. Erweckung in Indonesien, Gegenden in Ostafrika, an anderen Orten, erzählt 11 Bewegungen. Und dann im 21. Jahrhundert, und er hat das wohl nachgezählt 2012, also in 12 Jahren, nochmal 1100 Jahre, null. In 12 Jahren 69 solche Bewegungen von mindestens 1000 Gläubigen oder 109 Gemeinden in unerreichten islamischen Volksgruppen. Im Iran sprechen die konservativsten Schätzungen von 100.000 neuen Gläubigen. Ich spreche nicht von den etablierten historischen Kirchen, die es da gibt, Armenier und andere, sondern neue Gläubige. Und manche sprechen von Zahlen, die bis in die Millionen gehen. Das, wie gesagt, das kann man immer schlecht nachzählen in einem Land wie im Iran. Aber die Zeit ist gekommen. Und nicht nur irgendwo anders, sondern hier bei uns. Tillmann hat es erwähnt. Albert Babajan ist hier ein paar Straßen weiter, war neulich in Tagesthemen. Ich hoffe, ihr habt es gesehen, sonst ist online zu finden. Bericht über Taufe von 70 Iranern im Schwimmbad. Und die Leute stellen sich, wir haben es immer wieder gehabt, dass Leute gar nicht ihr Namen, nicht ihr Gesicht zeigen wollen, weil sie Angst haben, natürlich. Leute, die sich vor die Kamera stellen und sagen, ich folge jetzt Jesus. Und die Tagesthemen berichten und noch nicht mal so hämisch wie sonst immer. Und wie viele habt ihr gehört von der Trinitatiskirche in Berlin-Steglitz? Selbstständig lutherische Kirche, das ist, ich finde die fantastisch, aber sie sind nicht jetzt bekannt als die dynamischste Kirche so, ja? Darf ich das sagen, ja? No offense. Und die hatten 150, 200 Mitglieder, die meisten so in Ehren ergraut. Jetzt haben sie, was, neueste Zahl, ich glaube 700 oder 800 Mitglieder. Und die in Ehren ergrauten sind immer noch da. Halleluja. Und die dazugekommen sind, 500, 600 Leute, sind aus Iran und Afghanistan, fast vollständig. Und der Pfarrer tauft jede Woche Iraner und Afghanen. Und er sagt, gut, manche kommen erstmal, weil sie hoffen, dass das mit dem Asyl besser ist. Aber sie hören das Evangelium. Ja? Gott tut was, ihr Lieben. Und lass uns bitte sehen, was Gott tut. Wie geben wir Gott die Ehre, wenn wir nicht sehen, was er tut? Und eine Gefahr ist, dass wir so damit beschäftigt sind, was nicht läuft oder was irgendwer falsch macht oder was irgendwer in der Politik schon vorher hätte wissen müssen. Also darf ich das nochmal was Politisches sagen? In so einer Situation, in der wir gerade stehen, jemandem vorzuwerfen, dass er nicht vorher schon alles durchgeplant hat, denke ich, also herzlichen Glückwunsch. Lass uns nicht verheddern. Man darf gerne alle möglichen Meinungen haben. Ich habe auch mehrere. Aber lass uns doch nicht uns verheddern darin, dass da, habe ich gehört, in einem edlen Hamburger Stadtteil Bäume gefällt werden. Oder dass irgendwo die Turnhalle mal belegt ist. Die ist ja schon längst wieder frei. Und darüber übersehen, was der Herr tut. Und was der Herr noch tun will, wenn denn seine Gemeinde mitmacht. Gott ist am Werk. Gott ist am Werk. Und darf ich das mit einer Dringlichkeit sagen? Das ist nicht unbedingt was, was die nächsten 30 Jahre so weitergeht. Wir haben es immer wieder erlebt, diese Kairos, das ist ein begrenzter Zeitraum. Da öffnet sich ein Zeitfenster. 90er Jahre, als die Berliner Mauer gefallen ist, der Osten aufgegangen ist, war ein Zeitfenster für die ganzen Stans, ja, Turkmenistan, Tadschikistan und so weiter. Da war alles offen, die wollten christliche Lehrer haben, die ihnen mal Werte beibringen, die nicht kommunistisch sind und so weiter. Und da gab es viele Möglichkeiten. Inzwischen sind diese Türen fast alle wieder zugegangen. Und es ist wieder viel schwerer geworden. Jetzt kommen Menschen hierher, die haben die Nase voll von dem, was sie bisher gekannt haben. Wenn wir jetzt 5 Jahre warten, dann haben die sich irgendwo etabliert, organisiert, dann haben die, verdienen die Geld, kümmern sich um anderes. Wir wollen nicht Notlagen ausnutzen, wie manche dann vorwerfen. Aber jetzt, wir wollen da Antworten geben, wo die Leute Fragen haben. Und das ist jetzt. Ich freue mich sehr, dass wir einen Bruder hier bei uns haben, der diesen Weg selber gegangen ist. Ich möchte, dass ihr Said kennenlernt und kommt doch bitte nach vorne. Marietta wird übersetzen. Wir hatten früher einen iranischen Nachbarn, wo wir gewohnt haben. Und vor ein paar Monaten rief er mich an. Ja, sein Neffe wäre jetzt in Marburg. Ob der wohl mal bei uns in die Kirche kommen dürfte. Musste ich nicht drüber beten. Said, schön, dass du da bist.
Dankeschön. Okay. Hallo, ich bin Said und ich komme aus dem Iran. Ich würde gern auf Deutsch erzählen, aber ich kann nicht. Ich kann es leider nicht. Und Marietta.
Ja, ich versuche zu übersetzen.
حدوداً 12 سال داشتم که توی مدرسه به خاطر اینکه نماز نخوندم از معلم قرآن کتک خوردم.
Also er fängt jetzt an mit seiner ersten Erinnerung, was mit seinem also islamischen Glauben zu tun hat, als er 12 Jahre alt war. Mussten sie in der Schule, also es ist nicht in jeder Schule, da habe ich nachgefragt, und zwar mussten sie so Gebete sprechen, irgendwie zu bestimmten Zeiten. Und dann kann er sich total gut erinnern, dass er einmal dieses Gebet nicht gesprochen hat, irgendwie weil er halt 12 Jahre alt war und ist nach Hause gegangen.
Az un moge namaz khundan ro dige dost nadashtam, az un khosham nayomad.
Genau, also als er dieses Gebet nicht gesprochen hat, hat ihn seine Lehrer geohrfeigt und ab da wollte er das einfach nicht mehr, diese Gebete wollte er einfach nicht mehr sprechen.
بعد از اینکه توی دانشگاه درسم تموم شد، توی یک بانک شروع به کار کردم و 8 سال اونجا کار کردم.
Ja, als er fertig studiert hat, hat er 8 Jahre in einer Bank gearbeitet.
و بعد از 8 سال به خاطر اینکه باز هم اونجا هم نماز نخوندم، روزه نگرفتم و کارهای دینی رو انجام ندادم، از بانک هم اخراج شدم.
Nach 8 Jahren, als sein Chef, also sein Chef hatte es toleriert, dass er diese Gebete nicht spricht, aber dann kam ein anderer Chef und er hat dann sich geweigert, diese Gebete zu sprechen und dann hat sein Chef das halt nicht akzeptiert und hat ihn sozusagen, ja, also ihn gezwungen und er hat sich dagegen gewehrt und dann musste er seinen Job, was wirklich sehr gut bezahlt war, aufgeben.
مدت زمان وضع خوبی داشتم، از خودم خونه داشتم، ماشین داشتم، ولی کن اینها کم کم تغییر کرد.
Er hatte Auto, er hatte ein Haus, also das war nicht selbstverständlich, aber als er seinen Job aufgeben musste, ja, hat er das dann auch verloren.
یکی از دوستان ارمنی من داخل اصفهان من رو با مسیح آشنا کرد، اون اسمش ملکان بود.
Er hat einen Freund kennengelernt, Melkan, der ist Armenier und er hat das erste Mal von Jesus, von diesem Armenier gehört.
و با هم دیگه راجع به مسیح صحبت می‌کردیم و من از اون سوال می‌پرسیدم.
Sie haben genau halt sich über Jesus unterhalten, so ganz langsam und er hat dann angefangen so Fragen über Jesus zu stellen.
بعد از اون یواش یواش یک سری مشکلات برای من به وجود اومد. من به دادگاه احضار شدم توی ایران.
Und ab da hat er halt Probleme bekommen, irgendwie, ja, dann hat er so einen Brief bekommen vom Gericht, ja, weil man darf halt im Iran nicht so einfach so darüber reden, dass er irgendwie zum Gericht kommen soll, weil er irgendwie, ja, so wie, naja, wenn man dann halt über Jesus so redet, kriegt man halt Probleme und dann sollte er irgendwie vom Gericht erscheinen und er hat sich dann schon dabei gedacht, dass da was damit zu tun haben könnte.
بعد از اون به ترکیه اومدم و از اونجا روزای سخت شروع شد.
Ja, und dann musste in die Türkei, ja, da musste halt sozusagen flüchten und dann hat er richtige Probleme bekommen.
توی ترکیه اجازه کار نداشتم و کم کم پولی رو که داشتم داشتم از دست میدادم اونجا.
Er hatte kein Arbeitserlaubnis in der Türkei und das Geld, was er hatte, hat er ja dann ausgegeben und irgendwann hat er kein Geld mehr gehabt.
اونجا بود که تصمیم گرفتم که به یک کشور امنی دیگه ای برم.
Und da hat er sich entschieden, in einem Land zu gehen, wo er sicherer ist.
و امروز اون کشور رو پیدا کردم.
Und heute hat er das Land gefunden.
اولین بار که خواستم از ترکیه خارج بشم به صورت غیر قانونی شکست خوردم و
Er hat auf illegale Weise versucht die Türkei sozusagen zu verlassen und dann
توی دادگاه توی آنتالیا به 3 ماه زندان محکوم شد.
Genau, da wurde er halt also ich habe mit dem ausführlich gesprochen, da wurde er halt auf dem Weg erwischt von der Polizei und dann musste er einfach so ohne Grund 3 Monate ins Gefängnis. Also die haben ihn halt nur erwischt, also die haben ihn halt das nicht begründet, die haben einfach gesagt, er muss ins Gefängnis für 3 Monate.
توی زندان آنتالیا
In Antalya im Gefängnis.
کتاب‌های دینی مثل بیبل و قرآن بود و به غیر از اون اجازه داشتن کتاب دیگه‌ای رو نداشتیم.
In Antalya gab es wirklich nur 2 Bücher, die er zur Auswahl hatte, Koran oder Bibel. Cool.
یک نفر فارسی زبان که ترکی هم بلد بود بیبل رو برای من بعضی مواقع میخوند به ترکی و ترجمه میکرد.
Er hat jemanden kennengelernt, der türkisch und persisch konnte und dann hat er ihn drum gebeten, dass er in die Bibel vorliest und hat ihm das dann übersetzt. Also
یک ماه گذشت و من از مترجمی که داشتم خواهش کردم که یک انجیل فارسی به دست من برسونه.
Nach einem Monat hat er gemerkt, dass er halt so einen Hunger bekommt und hat da eine Dame, die da irgendwie übersetzt hat im Gericht, also so eine offizielle Übersetzerin und sie hatte Zugang zur Bibel und dann hat sie für ihn eine persischsprachige Bibel besorgt.
و این بیبل به دست من رسید.
Das ist jetzt in seiner Hand.
توی مدتی که توی زندان بودم تمام این انجیل رو خوندم.
Er hat in im Gefängnis das Neue Testament des Sosis nur komplett durchgelesen.
ولی وقتی اون رو می‌خوندم می‌گفتم که چرا من چیکار کردم که باید اینجا باشم برای 3 ماه.
Und er hat sich dann immer wieder die Frage gestellt, warum bin ich jetzt hier? Warum muss ich jetzt 3 Monate hier einfach im Gefängnis sitzen?
ولی بعد از اینکه انجیل رو تمام کردم فهمیدم که این یه فرصت بود برای من.
Und er wusste, dass diese 3 Monate die Zeit war, die er hatte, tatsächlich die Bibel zu lesen.
که عیسی این فرصت رو به من داد که بیشتر باهاش آشنا بشم.
Dass Jesus ihm wirklich die Gelegenheit gegeben hat, ihn besser kennenzulernen und die Bibel zu lesen.
و توی فارسی ما یک مثال داریم که میگه در هر خوبی یک بدی هست و در هر بدی یک خوبی.
Das ist ein Sprichwort dazu übersetzen ist nicht so einfach, aber ich versuch's. In allem Guten ist was Schlechtes, in allem Schlechten ist was Gutes.
بعد از 3 ماه از زندان آزاد شدم. این بار به خودم گفتم که اوکی. از ترکیه خارج میشم. و تمام پولم رو هزینه کردم که از ترکیه خارج بشم.
Genau, nach diesen 3 Monaten ist er rausgekommen, aber er war immer noch total entschlossen, das Land zu verlassen und diesmal hat er gesagt, okay, jetzt werde ich wirklich das ganze Geld, was ich habe, mir einen Schlepper suchen, wo man sagt, okay, sicher würde es mit dem klappen und mit ihm dann wieder das Land zu verlassen. Also die Türkei zu verlassen.
ولی متاسفانه برای بار دوم پلیس یونان من رو گرفت و تحویل پلیس ترکیه داد و باز توی ترکیه.
Leider wurde diesmal von den Griechen, also auf dem Wasserweg sozusagen, wurde halt erwischt und musste wieder in die Türkei und wieder ins Gefängnis für einen Monat.
بعد از اون به شهر دنیزلی رفتم و خونه یکی از دوستان مسیحی ساکن شدم.
Er hatte einen Freund in der Türkei, der auch Christ war, und er hat ihn halt eingeladen dann in der Zeit, dass er in seiner Wohnung kommt und da leben kann in der Türkei. Welche Stadt war das?
Denizli.
Denizli, die Stadt, ich weiß gerade nicht, wo das ist.
این بار از عیسی خواستم که عیسی راه درست رو به من نشون بده.
Und da hat er wirklich in dieser Wohnung, wo er auch alleine war, irgendwie wirklich das Gebet auch gesprochen, hat gesagt, okay, Jesus, dann zeig du mir den Weg. Also das war auch das erste Mal, wo er bewusst das Gebet gesprochen hat, wohin soll ich gehen? Er hat sich wirklich bewusst in den Händen Jesu gegeben.
بعد از حدود یک هفته کسی به من زنگ زد از دوستان که من دارم حرکت میکنم. اگر میخوای میتونی با من بیای.
Genau nach einer Woche hat ihn jemand aus heiterem Himmel angerufen, irgend so ein Bekannter, also kein direkter Freund, hat gesagt, okay, ich will mit meiner Familie das Land verlassen, die Türkei verlassen, wenn du möchtest, kannst du mit mir mitkommen.
بدون اینکه حتی یک سنت پرداخت بکنم به یونان رسیدم.
Und was wirklich sehr ungewöhnlich ist, er hat überhaupt kein Geld von ihm genommen. Also er war auch so ein Schlepper, aber der hat wirklich von ihm überhaupt nichts genommen. Der hat ihn einfach mitgenommen und da war er in Griechenland. Ohne einen Cent zu bezahlen.
و بعد از 5 روز خودم رو داخل مونیخ دیدم.
Und 5 Tage später war er halt dann in München.
باورم نمیشد با وجود اینکه هزاران ایرانی پشت مرز مقدونیه مونده بودن و نمیتونستن حرکت بکنن.
Er konnte es einfach nicht glauben, weil er wusste auch von vielen Iranern, die stecken geblieben sind und er hat einfach so ohne was zu bezahlen, wirklich ohne Probleme war dann in München.
امروز توی آنسکار کیرشه هستم.
Und heute bin ich in der Ansgar Kirche.
و هر یک شنبه توی ماربورگ توی آنسکار کیرشه میتونم به راحتی دعا بکنم.
Und er kann in Freiheit in der Ansgar Kirche jeden Sonntag beten.
با وجود اینکه دلم برای ایران تنگه.
Er vermisst sein Land wirklich sehr.
برای خانواده‌ام.
Und seine Familie.
و دوستام.
Und seine Freunde.
اما امروز باور دارم که عیسی رو دارم.
Aber er weiß jetzt wirklich sicher, dass er Jesus hat.
و heute. احساس دلتنگی نمی‌کنم.
Und so tut es auch nicht so, also weh, weil er Jesus hat.
و عیسی در انجیل میگن که
Er hat heute Morgen, das fand ich so schön, dass der Konrad das genau das gleiche gesagt hat. Er hat schon davor das Römer 8:28 gekriegt von Jesus und das möchte er jetzt auf Persisch vorlesen. Ich habe jetzt gerade haben wir heute schon mehrfach gehört, aber er möchte das nochmal vorlesen.
میدانیم در حق آنان که خدا را دوست می‌دارند و بر طبق اراده او فرا خوانده شده‌اند همه چیزها با هم برای خیریت در کار است.
Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind.
Amen. Amen.
Gott ist am Werk, oder? Gott handelt. Und es ist gut, gut das zu sehen, gut, wenn wir die Augen aufmachen. Ich habe mich gefragt, geht das noch tiefer? Wenn ich sehe, was hast du gesagt, ein Drittel, ein Viertel der Iraner, die in Deutschland sind, sind Zahlen, die jetzt rumgehen auf jeden Fall. Haben sich ja dem Christentum zugewandt. Im Iran tut sich eine Menge, in anderen Ländern, die Berber in Nordafrika, große Volksbewegung hin zu Jesus, in vielen anderen Teilen der islamischen Welt. Ich musste dran denken, ich weiß nicht, weiß noch nicht so ganz, was ich damit machen will, aber ich will es mit euch teilen. In Römer 11 lesen wir davon, dass Paulus erwartet und hofft, dass die Umkehr der Heiden Israel zur Umkehr bringt, sozusagen eifersüchtig macht. Ja, kennt ihr das in Römer 11? Ich will das jetzt nicht im Detail nachlesen. Und ich frage mich, ich will es wirklich so als eine Frage formulieren, tut Gott so etwas vielleicht gerade bei uns? Dass plötzlich Menschen hier unter uns Jesus kennenlernen oder ihn schon auf dem Weg kennengelernt haben, wie wir es gehört haben. Wir haben jetzt zwei Jungs aus Afghanistan. Der eine hat in Afghanistan auf verschlungenen Faden eine Bibel bekommen und freut sich, dass er jetzt hier Jesus nachfolgen kann. Dass sie auch hier sind, um uns neu zu inspirieren und um unseren Mitbürgern, für die das Christentum von vorgestern ist, ganz neu zu zeigen, wer Jesus ist und was Jesus tut und was Jesus bewirkt. Ich habe jetzt so Gespräche, dass Sozialarbeiter sich plötzlich damit beschäftigen müssen, dass ihre Schützlinge plötzlich Jesus folgen, so unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Und ist das nicht irgendwie gefährlich und fanatisch? Aber nee, es scheint ihnen ja gut zu tun und wir müssen irgendwie uns dazu verhalten. Ja? Also was tut Gott hier? Lass uns da groß denken. Lass uns groß denken. Da sind nicht nur ein paar Leute, die sich bekehren. Ja, Halleluja. Aber ich glaube, Gott tut noch mehr. Und da sind wir wieder gefragt. Das wird unsere Gemeinden verändern. Das wird unsere Gemeinden verändern. Ja, lassen wir das zu. Ich habe nur das, was ich vorhin gesagt habe. Ja, wenn wir unsere Identität darin ist, dass wir deutscher Mittelstand sind oder Mittelschicht, so, okay, dann haben wir ein Problem. Dann wird das an uns vorbeilaufen. Das hat es in der Geschichte auch immer wieder gegeben. Dass Gott Aufbrüche geschenkt hat und die Kirchen, die schon da waren, haben davon gar nichts mitgekriegt. Oder haben nur dann geschrieben, wie gefährlich das alles ist. Ja, ich bewahre uns Gott, dass wir da reinfallen. Erlauben wir, dass unsere Gemeinden in 10 Jahren ganz anders aussehen. Vielleicht ein bisschen orientalischer, ein bisschen bunter, ein bisschen mehrsprachiger. Ich verstehe nicht jedes Lied und zwar nicht, weil es auf Englisch ist. Ja, sind wir dazu bereit? Ich will mal sagen, also wir wollen ja, dass sich was verändert, aber es soll alles so bleiben, wie es ist. Kennt ihr das, ja? Und das wird nicht funktionieren. Also wenn du das tust, was du bisher getan hast, wirst du auch die Ergebnisse bekommen, die du bisher bekommen hast. Und ich sage, in Deutschland, die sind nicht so doll. Und von daher, lass uns sagen, so wie diese alten Gemeinden, von denen Tillmann vorhin gesagt hat, ja? Hauptsache, nicht Hauptsache, irgendwas ändert sich, aber wir wollen an dem dran sein, was Jesus tut. Was tun wir jetzt? Das ist mein letzter Punkt. Der ist noch ein kleiner Schwung. Nochmal, ich will daran erinnern, wir empfangen das Leben und wir geben es weiter. Es geht hier nicht um irgendeinen frommen Aktivismus. Wir müssen jetzt die Welt ändern oder wir müssen die Welt retten. Einmal kurz. Ne? Das hat schon jemand anders getan. Okay? Wir folgen ihm in seinen Spuren. Und dann sind wir auch da, wo es weh tut. Dann sind wir auch irgendwo, sei es irgendwo in Griechenland oder sei es in unserer Nachbarschaft oder sei es bei den einsamen alten Frau im Altenheim, die keiner besucht, sind wir da, wo Jesus handeln will. Es fängt im Herz an und ich möchte nochmal fragen, was meditierst du? Worüber denkst du nach oder auch worüber machst du dir Sorgen? Ich kenne Christen, die hingegebene, liebende, feurige Christen sind und ich habe das Gefühl, die beschäftigen sich 22 Stunden am Tag mit der drohenden Islamisierung Europas. Also, vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt, ne? Die schlafen länger, aber ich sage, Leute. Und dann hatten wir neulich einen älteren Herrn aus dem Libanon bei uns zu Gast, den irgendeine Miliz vor 15 Jahren versucht hat umzubringen. Und der heute, der lebt eigentlich in Amerika, der müsste da gar nicht wieder hin, aber im Libanon, in Syrien, im Irak unterwegs ist, um christlichen und muslimischen Flüchtlingen zu dienen. Und er sagt, wer weiß, wie viel Zeit wir hier noch haben, wann die hier alles übernehmen. Aber in der Zwischenzeit wollen wir in der Liebe Jesu dienen. Ich sage, wow, das ist Glaube. Das ist nicht so ein Sofa-Glaube, ne? Sondern kostet mich ja nichts. Sondern der ist mittendrin und der geht da rein. Und der hatte die Pistole schon mal am Kopf. Also was ist unsere Haltung? Ja, lass es sein, trachte zuerst nach dem Reich des Herrn. Nach seiner Gerechtigkeit. Habe ich schon mal von gesprochen. Und da kommen mir manchmal die Tränen und manchmal auch Zornestränen. Ich saß auf dieser Fähre und wusste, ich habe jetzt 20 Euro bezahlt, um von Griechenland in die Türkei oder umgekehrt zu fahren. Wenn ich einen anderen Pass hätte oder gar keinen, würde ich für die gleiche Strecke nicht in der Fähre, sondern im Schlauchboot $1,000 bezahlen. Und dann denke ich, dass Jesus sagt, selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Und ihr Lieben, als ich das gesehen habe, ich habe richtig Hunger gekriegt. Ich habe richtig Hunger gekriegt. Lass uns dafür auch die Augen aufhaben, was da los ist. Ich glaube, auch da haben wir einen Auftrag gesagt. Oder zu sehen, wie jetzt Flüchtlinge inhaftiert werden, eingesperrt werden, kein Wasser haben, nicht genug zu essen haben, irgendwelche Kartoffeln mit Maden drin, da sind schwangere Frauen, kleine Babys, die nicht genug, die eine Flasche Milch am Tag kriegen. Und das ist staatlich, ja, das ist EU- und griechische Regierung. ich habe Hunger nach Gerechtigkeit. Da möchte ich nicht, da haben mich Leute gefragt, so als ich dann eine Weile wieder aus Griechenland zurück war, und nach dem Motto, hast du es jetzt gut verarbeitet? So nach dem Motto, ist jetzt alles wieder gut, ist alles wieder so wie vorher, so kannst du das Bein wieder bewegen, so wenn du ins Krankenhaus warst. Ich gesagt, nee, es tut noch weh, aber ich hoffe, das bleibt so. Ja, kennt ihr diesen, glaubt ihr das, dass es einen Schmerz gibt, der auch gut ist? Wenn es ein Schmerz ist an dieser Welt, an dem, was kaputt ist. Ja, ich ruhe in Jesus. Amen. Aber trotzdem, Jesus hat über Jerusalem geweint. Der hat nicht gesagt, ne, ich bin ja allwissend, weiß ich ja. Sondern er hat geweint. Lassen wir diesen Schmerz zu. Und auch, das wird ein bisschen gefährlich, aber vielleicht sogar mal ein Zorn. Wenn es kein Jähzorn ist, wenn es nicht einfach so ein Ärgerproblem ist. Ja, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, ob der wirklich heilig ist. Ne? Ich kenne mich, aber lassen wir das zu. Aber dann auch die Frage, was gibt Gott dir? Was hat Gott dir gegeben? Er will dich gebrauchen. Ja, wir haben vorhin viel über Gaben geredet. Welche Gaben, welche Ressourcen hast du? Vielleicht hast du Zeit, vielleicht hast du Geld, vielleicht kannst du beten, vielleicht hast du ein großes Haus. Und vielleicht hast du Erfahrungen in deinem Leben, die du erstmal gar nicht so toll findest, wo du gar nicht denkst, das ist jetzt was von Gott ist. Ich will das mal sagen, ich freue mich, dass Shabnam gerade wieder reinkommt. Gott stellt uns hier zusammen mit Menschen aus vielen Völkern, schon jetzt, er fängt an. Und ich möchte was sagen, ich möchte mal fragen, wer ist, wenn du hier bist und du bist nicht in Deutschland geboren oder deine Familie ist nicht ursprünglich aus Deutschland oder du hast eine Fluchterfahrung, das kann auch sein Republikflucht oder Heimatvertrieben nach dem Krieg. Darf ich dich mal bitten, wenn du dich irgendwie da angesprochen, irgendeine Form von Migrationshintergrund nenne ich es mal, darf ich dich mal bitten, aufzustehen? Oder aufzuzeigen, ja. Das sind gar nicht so ganz wenig, ne? Bleibt ruhig, wenn ihr könnt, einen Moment stehen. Ihr könnt den Arm runternehmen. Wisst ihr, Gott macht nichts einfach aus Zufall oder aus Versehen, sondern Gott hat dich hier auch aus einem Grund. Und er hat dir Erfahrungen gegeben. Und vielleicht waren manche sehr schön und manche sehr schmerzhaft. Aber du hast was, was andere nicht haben. Du kannst dich einfühlen in Leute, die jetzt neu in dieses Land kommen. Du hast Erfahrungen vielleicht in verschiedenen Kulturen, in verschiedenen Sprachen möglicherweise. Und das ist eine Ressource. Und ich möchte mal sagen, ich bitte um Entschuldigung, ich bitte um Vergebung, wo wir als Gemeinden in diesem Land, euch, ja, ist schon wieder eine Gruppe so, gesagt haben, das sind die Leute, um die müssen wir uns kümmern. Ja, da sind wir gut drin, uns um irgendwelche Leute zu kümmern. Und nicht gesehen haben, wow, was für ein Reichtum, dass ihr da seid. Was für Erfahrungen sind da? Erfahrungen in anderen Kulturen, in anderen Ländern zu leben. Wie ist das, wie fühlt man sich? Ich erlebe das, wenn du jemanden hast, der immer nur im gleichen Kiez gewohnt hat, im gleichen Dorf gewohnt hat, der hat keine Ahnung, wie das ist. Beim Einkaufen nicht zu verstehen, ja, vielleicht beim Urlaub oder so, ne, weil dann bist du ja der bezahlt, dann ist was anderes. Aber ihr habt da eine Erfahrung und ihr könnt was einbringen. Das heißt nicht, dass ihr alle jetzt in bestimmte Arbeit gehen müsst, aber ihr seid ein Segen für diese Gemeinde, für unsere Gemeinden. Und wir dienen zusammen unserem Herrn. Amen? Amen. Amen. Danke, setzt euch doch. Okay, das Abendbrot ruft schon. Wir wollen ja deutsch pünktlich sein. Ich will sagen, Gott will dich gebrauchen. Und frage ihn doch, was ist der nächste Schritt für dich? Wir wollen aber noch ein Zeugnis hören. Die Mariette habt ihr eben schon mal gehört beim Dolmetschen. Die hat aber selber auch was zu sagen. Nicht nur, wenn der Said vorsagt. Und jetzt kommt doch noch mal. Nämlich genau zu diesem, was ich gerade gesagt habe.
Ja, so schnell steht man wieder auf der Bühne. Ja, also ich bin Armenierin aus dem Iran. Also ich habe jetzt Persisch meine ersten 13 Jahre im Iran gelernt. Deswegen, also wir haben uns vorher unterhalten und ich bin gerade dabei, wieder Persisch zu lernen. Also es war mir wichtig, einfach zu sagen, dass ich Armenierin bin, im Iran geboren. Und ja, wir sind ja unser Volk nennt sich Christen. Und wir wurden dann auch im Iran seit diesem Regimewechsel verfolgt und
da mussten wir auch fliehen und das war für mich wirklich ganz schlimm, dieser Kulturschock, als ich hergekommen bin. Aber was mir ganz doll am Herzen liegt, zu sagen, die Deutschen haben uns so liebevoll aufgenommen. Das war 1990 und ich kann mich erinnern, es wurde wirklich für uns gesorgt und ich wollte einfach mal allgemein Danke an die Deutschen sagen. Also ich habe so gute Erinnerungen, also wirklich, das muss man sagen, heute auch, Seid sagt das auch. Also klar sagt man, die Deutschen sind kalt, aber das stimmt nicht. Die sind so herzlich und die haben uns so gut aufgenommen. Und ich kann mich noch erinnern, in der FEG, da haben wir unsere Gemeinderäume gehabt und ich war die Erste, die irgendwie Deutsch gelernt hat. Und dann habe ich angefangen, die Predigen zu übersetzen. Und dann habe ich wirklich zum ersten Mal gehört, okay, wer ist Jesus? Und dann sind leider die ganzen Armenier nach Los Angeles ausgewandert. Wir sind einer der wenigen, die hier geblieben sind. Aber dann irgendwie nach 25 Jahren merke ich, wie der Herr wirklich diese Samen, der damals in meinem Herzen, wie das blüht und wie ich jetzt selber wieder übersetze und ich wirklich diese Glück auch erleben kann und dass ich da auch ein Teil sein darf. Und mit Alex zusammen, das ist so, ich preise den Herrn dafür und ich danke, dass ich das auch, ja, dass ich da mitmachen darf. Und ich fühle mich hier total wohl. Also ich, das ist meine Heimat, ich liebe Deutschland und ja, ich mag die Deutschen total gern und ich will wirklich einfach an dieser Stelle auch Danke an die Deutschen sagen und genau so, wie es ist, ist es gut. Amen. Wow.
Danke. Danke. Gott tut was und Gott tut was mit uns und er tut was mit dir. Ich will nur noch sagen, ich will in Sommerferien noch mal 10 Tage nach Griechenland mit Deiner zusammen diesmal. Da freue ich mich sehr drüber. Und ich kann dir Kontakt vermitteln. Also wenn du sagst, ja, ich will direkt hin. Ich kann dir im Irak Kontakt vermitteln. Ich kann dir im Libanon Kontakt vermitteln. In der Türkei, in Griechenland. Balkan ist zurzeit dicht, aber auch da wird sich was finden. Italien wird demnächst losgehen. Wenn jetzt Ägäis dicht ist, werden wieder mehr über Lampedusa kommen. Es wird mehr Tote geben. Das ist auch europäische Politik. Aber vielleicht ruft der Herr dich, da auch so einen Dienst zu machen, für eine Woche oder für 3 Monate. Kann ich dir Kontakte vermitteln. Hab keine Angst, auch mit Nichtchristen zusammenzuarbeiten dabei. Und auch wenn da keine Organisation ist. Ja, Gott stellt uns da auch zusammen und er tut da was. Und auch da bist du Licht und Salz. Aber ganz egal, auch wenn das mit Flüchtlingen gar nichts zu tun hat, Gott will dich gebrauchen. Er schenkt dir sein Leben, damit du Leben weitergibst. Er segnet dich, damit du ein Segen bist. Hier, wo du jetzt bist oder da, wo er dich hinsendet. Und ich sage jetzt einfach Amen.